Wir hatten ein Verkaufsgespräch, hat alles super gepasst für eine Zusammenarbeit, für eine Begleitung. Und am Abend vorher, true story, ist das Haus abgebrannt.
Ja, wir haben jetzt eben mit dem Kunden gesprochen und da ging es halt auch genau um dieses Vertriebsthema, dass der Vertrieb halt einfach nicht performt hat. Und dann haben wir da auch mal gefragt, ja, wie viel Anwahl machen denn deine Vertriebler, wie viel schaffen die denn? Ja, das muss ich jetzt erstmal in Erfahrung bringen. Dann ist der Geschäftsführer da hingestiefelt, hat dann seine Jungs gefragt. Und das, genau wie du es gesagt hast, dann haben die da das gesamte Vertriebsteam, das sind 5 Vertriebler, die auch gleichzeitig sogar noch Bestandskundengeschäft machen. Die meinten so, ja, so 15, vielleicht wenn es hochkommt, 20 die Woche erreichen wir insgesamt.
Überleg mal, das wäre bei uns eine schlechte Stunde.
Ja, das ist komplett vertane Zeit. Und da waren wir halt einfach geschockt. Und da habe ich das unserem Opener erstmal erzählt. Und dann meinte
so, viele Vertriebler haben ja Angst vor Ablehnung halt. So, es gibt 3 Antwortmöglichkeiten. Entweder sagt, ja, ist erstmal interessant, können wir gerne einen Termin machen. Oder er sagt, ruft nie wieder an, nervt mich nicht, löscht meine Nummer. Oder die sagen, und das ist die häufigste Wahrscheinlichkeit, ja, jetzt haben wir Ende des Jahres, ruft im Frühling nochmal an.
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Ja, herzlich willkommen zum dritten Podcast von Industrieimpulse. Heute Premiere, wir haben unseren ersten Gast dabei, den Manuel Weber. Herzlich willkommen auch an dich und danke, dass du da bist heute.
Danke für die Einladung.
Ja.
Ich freue mich.
Ja, mega geil, dass du hier bist. Wir haben heute auch ein spannendes Thema dabei. Ja, einmal zu Manuel. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Die Führungskräfteveredler und kümmert sich ja darum, ja, Unternehmen ja richtig vorwärts zu bringen, würde ich mal so sagen. Ne?
Das kann man so gut sagen.
Und dabei dementsprechend ja im Vertrieb und in der Geschäftsführung. Aber du kannst ja gerne nochmal ein, zwei Sätze dir gerne sagen.
Ja, Manuel Weber, Geschäftsführer der Führungskräfteveredler. Wir sind eine Unternehmensberatung und arbeiten in Deutschland, Österreich, Schweiz und begleiten vor allen Dingen Nachfolger, junge Geschäftsführer in Industrie und Handwerk, dabei erstmal ihr Unternehmen so zu strukturieren, dass es ohne sie läuft. Und gleichzeitig übernehmen wir dann halt auch nochmal die Strukturen im Vertrieb mit dabei, damit das Unternehmen dann halt noch auf Wachstumskurs gerät. Und da sind wir jetzt seit mehr als 6 Jahren am Markt und darauf spezialisiert. Und selber habe ich jetzt seit guten 13 Jahren ungefähr, kommt ungefähr hin, damals durfte ich die Vertriebsleitung übernehmen und als Quereinsteiger mit meiner Unterschrift, das war mein ganzes Onboarding als Vertriebsleiter, von null auf einen Vertrieb aufbauen in meinem Gesundheitszentrum. Da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert mit viel Trial and Error, weil unser Marktgebiet auch sehr, sehr schwierig war. Und mit den Erfahrungen habe ich mich dann selbstständig gemacht, meine eigene Firma aufgebaut, die Führungskräfteveredler, und durfte dann halt noch die Nachfolge von meiner Frau begleiten in der Hausbaufirma von meinem Schwiegervater. Und in allen 3 Bereichen hatten wir keine einfache Ausgangssituation. Im Gesundheitszentrum, Marktgebiet war tot. Dann, ich bin von null gestartet, musste mir erstmal einen Namen machen mit meiner Firma und Mitarbeiter aufbauen, auch vor allen Dingen im Vertrieb. Und die Hausbaubranche, meine, wir kennen sie ja heutzutage, seit Corona echt schwierig geworden, bei wenig Nachfrage oder die Preise sind auch explodiert. Und da mussten wir auch unsere eigene Konjunktur schaffen. Und das ist so der Erfahrungsschatz, wo wir jetzt mittlerweile über 220 Nachfolger, junge Geschäftsführer genau dabei begleitet haben, das Unternehmen zu strukturieren und vor allen Dingen für mehr Umsatz und Gewinn zu sorgen.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, sehr, sehr geil. Ja. Ja, wir haben uns jetzt für diese Folge ja auch dementsprechend ein bisschen was überlegt, dadurch, dass es ja auch die Premiere ist. Und ja, es soll heute ja um die 5, ich sag mal, Vertriebsfehler gehen, die man jetzt Ende 25, aber natürlich auch in 26 macht und wo vielleicht auch so ein gewisser, ja, falsches Mindset noch vielleicht da ist. Was würdest du denn sagen, Manuel, was ist so, ja, der erste große Vertriebsfehler, Denkfehler, den du vor allen Dingen im Mittelstand oder auch in Industrieunternehmen gerade so wahrnimmst?
Ja, Kevin, sehr gute Frage. Der erste große Fehler, den ich häufig wahrnehme, ist, ich sag mal so in dieser Grundvoraussetzung, dass es ja in vielen Branchen weniger Nachfrage gibt als Angebot. Das heißt, viele Anbieter, viel Angebot, wenig Nachfrage im Verhältnis dazu. Und was ich da wahrnehme, ist, dass trotz weniger Nachfrage die Vertriebsmitarbeiter, egal ob der Geschäftsführer selber im Vertrieb arbeitet oder die Vertriebsteams, extrem wenig versuchen, in den Markt reinzugehen und extrem wenig Kunden oder Interessenten auch mal anrufen. So, wenn man so ein durchschnittliches Vertriebsteam nimmt, die machen in einer Woche, nicht am Tag, in einer Woche unter 20 W-Versuche, wo man Kunden auch mal aktiv anruft oder halt Interessenten aktiv anruft. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ja, weil von alleine passiert halt nichts mehr. Ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn die Nachfragekurve kleiner ist als das Angebot, dann kommen auch weniger Anfragen rein. Das heißt, ich muss ja irgendwo aktiv werden und in den Markt reingehen. Wenn ich das bei unserem Vertriebsteam sehe, wir haben im Schnitt 150 W-Versuche pro Tag, pro Mitarbeiter, pro Arbeitstag, ne? bei euch.
Genau das Gleiche. Ja, ja, ich habe das letztens mal, also genau, Side Story, unserem Opener halt auch genauso erzählt. Er meinte so, ja, wir haben jetzt hier mit dem Kunden gesprochen und da ging es halt auch genau um dieses Vertriebsthema, dass der Vertrieb halt einfach nicht performt hat. Und dann haben wir da auch mal gefragt, ja, wie viel Anwahlen machen denn deine Vertriebler, wie viel schaffen die denn? Ja, das muss ich jetzt erstmal in Erfahrung bringen. Dann ist der Geschäftsführer da hingestiefelt, hat dann seine Jungs gefragt. Und das, genau wie du es gesagt hast, dann haben die da das gesamte Vertriebsteam, das sind 5 Vertriebler, die auch gleichzeitig sogar noch Bestandskundengeschäft machen. Die meinten so, ja, so 15, vielleicht wenn es hochkommt, 20 die Woche erreichen wir insgesamt.
Überleg mal, das wäre bei uns eine schlechte Stunde.
Ja, das wäre komplett vertane Zeit. Und da waren wir halt einfach geschockt. Und da habe ich das unserem Opener erstmal erzählt. Und er meinte so, hä, wie geht das denn? Wie kommen die denn vorwärts? Hat er mir gesagt. Und ich so, ja, guck mal, deshalb machen wir 150, weil nur so kommt man halt vorwärts.
Ja, und das ist halt ein ganz, ganz gravierendes Problem erstmal in der Führung dahinter, weil es ja irgendwie auch geduldet wird und halt von der Gewohnheit. Weil überleg mal, also ich begleite ja einige Vertriebsteams über die letzten Jahre, wo ich das ganze Unternehmen auch begleite und der Geschäftsführer stellt dann halt auch irgendwann mal auch die Vertrauensfrage, was machst du den ganzen Tag? Das muss man ja sagen. Wenn du als Vertriebsmitarbeiter jetzt keine nicht irgendwo den ganzen Tag Termine hast oder Telefonate machst, was machst du dann den ganzen Tag halt, ne? Und das muss man mal ehrlich so sagen. Ich hatte heute Morgen auch mit einem Interessenten auch nochmal ein Gespräch, Geschäftsführer im Werkzeugbau. Und der sagte mir ganz stolz, seit unserem letzten Kennenlerngespräch, es war ungefähr so mit Urlaub und allem dazwischen, so gute 10 Wochen her. Und in diesen 10 Wochen hat er ganz stolz gesagt, er hat 13 Kontakte angerufen. Gesagt, okay, in 10 Wochen. Ja, und er war ganz stolz. Ich habe ihn auch gefragt, und wie läuft's vertrieblich? Ja, geht so. Wenig Anfragen kommen rein. Ja, es gibt auch Gründe, warum vielleicht wenig Anfragen reinkommen, weil du einfach zu wenig in den Markt rausgehst. Und viele verbinden das ja mit Klinkenputzen. So den Begriff gibt's ja. Aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo aktiv wirst, du nimmst einen Kunden, den du anrufst, oder du nimmst einen Interessenten aus irgendeiner Liste oder du recherchierst und baust dir eine Liste auf und rufst den Interessenten an. Stellst dich vor, hast einen Aufhänger und bietest vielleicht erstmal so ein Kennenlerngespräch an. Dann gibt es doch nur 3 Antwortmöglichkeiten. Viele Vertriebler haben ja Angst vor Ablehnung halt. So, es gibt 3 Antwortmöglichkeiten. Entweder sagt der Interessent, ja, ist erstmal interessant, können wir gerne einen Termin machen. Oder er sagt, ruft nie wieder an, nervt mich nicht, löscht meine Nummer. Oder die sagen, und das ist die häufigste Wahrscheinlichkeit, ja, jetzt haben wir Ende des Jahres, ruft im Frühling nochmal an. Und im Frühling ruft man an und dann sagen sie, ja, jetzt ist gerade Frühling, Feiertage, ruft im Sommer nochmal an. Eine Sommerferien, irgendwas ist immer. Aber früher oder später hat man dann halt auf jeden Fall den Termin.
Und da gibt es ja auch Techniken für, ne? Also gerade wenn man dann solche Leute hat, dann gibt es ja auch Techniken, dass man halt dann dementsprechend trotzdem den Termin kriegt und sich nicht die ganze Zeit einfach, ja, nächstes Jahr, und rufen sie dann nochmal an, dann nochmal, dass man in so einer Endlosschleife landet. Ne?
Selbst wenn man schlechter Vertriebler ist, alleine nur dadurch, dass man aktiv wird, du findest immer einen Interessenten, wo du im richtigen Moment, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Angebot anrufst. Das können wir ja nicht beeinflussen. Aber wenn du genau weißt, okay, dieser Interessent passt in deine Zielgruppe, ne, könnte, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen gut passen, dann geht es ja nur darum, erwischst du gerade den richtigen Zeitpunkt.
Deshalb Schlagzahl.
So, ich mache mal ein hartes Beispiel. Wir hatten ein Verkaufsgespräch, hat alles super gepasst für eine Zusammenarbeit, für eine Begleitung. Und am Abend vorher, true story, ist das Haus abgebrannt. Das ist heftig. Aber ist ja klar, dass die Person dann nicht sagt, ja, Manuel, ich habe mir das überlegt. Ich will jetzt hier so eine Coaching-Begleitung, Consulting-Begleitung machen. Der hatte den Kopf woanders. Dann haben wir gesagt, alles klar, wann dürfen wir uns nochmal melden? Das war dann im November, hat er gesagt, ja, so Frühjahr oder im Sommer. Wir haben dann im Mai nochmal angerufen. Dann ging es wieder aus, alles geregelt. Und dann ist er Kunde geworden. Warum? Weil wir halt wieder dran geblieben sind. Aber es gibt manchmal halt nicht diese schlechten Zeitpunkte. Und deswegen muss man halt immer wieder anrufen. Und das ist ja nichts Schlimmes. Weil man fragt ja einfach unverbindlich, ist das interessant? Ja, nein.
Es kommt ja sogar gut an. Ne? Ich habe letztens auch, wir hatten ein Strategiegespräch und dann dementsprechend, ja, einfach immer danach auch Follow-up. Die Dame hat auch wirklich sogar gesagt, so, hey, ich finde es super, dass die trotzdem noch Interesse zeigen, obwohl wir ihnen eigentlich schon abgesagt haben. Ich auch einfach 120% davon überzeugt bin, dass wir erstens die bessere Dienstleistung wählen. Also wir haben am Ende für den günstigeren entschieden. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Aber wir haben eine bessere Dienstleistung, das weiß ich halt einfach. Und ich weiß halt genau, dass wir denen helfen können. Und deshalb bleibe ich halt einfach dran. Und darüber, wie du schon sagst, wenn ich halt einfach da beharrlich bin und immer dranbleibe, dann wird am Ende auch dann Geschäft draus entstehen.
Aber das ist ja meistens auch das zweite große Problem. Jetzt gibt es ja einige, die vielleicht auch mal den Hörer in die Hand nehmen oder auch mal eine Mail rausschicken oder mal einen Brief rausschicken, um unterschiedliche Kontaktpunkte zu haben. Aber es wird nicht nachgefasst. So, Die meisten, also es ist ja, Vertrieb ist ja einfach nur Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man es so betrachtet. Mehr ist es nicht. Du hast irgendwann Zahlen. Wie viele W-Versuche brauche ich für ein Erstgespräch, für ein Zweitgespräch, Angebot, Abschluss? Mehr ist es ja dann einfach nicht. Und dann kannst du statistisch auswerten, okay, wenn ich so und so mit dem Umsatz wachsen will, muss ich so und so viele Anrufe machen oder so und so viele Mitarbeiter einstellen, die so und so viele Anrufe machen. Mehr ist es ja nicht. So. Und wenn man Wahrscheinlichkeitsberechnung mit einbezieht, dann hat man ja eine bestimmte Statistik, wie viele Menschen machen von 100 W-Versuchen, von 100 Interessenten, die ich anrufe, jetzt mal Kunden ausgeklammert, von 100 Interessenten, die ich anrufe, wie viele machen in der Regel ein erstes Gespräch. Sagen wir mal, von 100 hast du vielleicht 5, die ein erstes Gespräch machen, wenn man statistisch betrachtet. Dann hast du vielleicht 15, 20, die sagen, nervt mich nicht, löscht mich aus dem Verteiler, ruft nie wieder an. Das heißt, der größte Teil, der immer übrig bleibt, sind die, die sagen, ist erstmal grundsätzlich interessant, aber mir passt es gerade nicht. Oder Jahresendgeschäft, Jahresanfangsgeschäft, Osterferien, Feiertage, Sommerferien, Herbstferien, Grippewelle, irgendwas ist immer. So, und das ist doch okay. Aber du bekommst ja irgendwo jeden in einen Termin, wenn man das mal über 2 Jahre betrachtet als Zeitraum. Die meisten denken halt von 12 bis Mittag oder von der Wand bis zur Tapete. Ich rufe an, okay, rufe ihn nie wieder an. Und das ist halt schade. Wir haben bei uns die Statistik, die meisten Termine machen wir irgendwo zwischen Follow-up 6 bis 12. Ja? Und das ist so was ganz Simples. Wenn man das psychologisch betrachtet, geht es immer nur um Vertrauen. Weil wenn du irgendwo anrufst, mit dem perfekten Angebot stelle ich mir trotzdem die Frage, ja, wer bist du denn überhaupt? Wer bist du denn für einen Vogel halt? Ne? So, warum sollte ich dir jetzt vertrauen? Ne? Das sagt ja erstmal jeder. Und beim 6. Telefonat, wenn man in einem Jahr 6-mal miteinander spricht und 6-mal, auch wenn es nur eine halbe Minute ist, irgendwann kennt man sich und dann ist unterbewusst schon eine Art Vertrauensverhältnis. Ach, der ruft schon wieder an. Ne? Und das ist halt so die Kunst, durch Follow-up dran zu bleiben und dann Vertrauen aufzubauen. Weil schau mal, heute machen wir alle Termine, die wir vor 6 Jahren, vor 4 Jahren, vor 2 Jahren, vor einem Jahr mal angefangen haben zu kontaktieren. Da machen wir die meisten Termine mit, weil wir einfach dranbleiben. Und das ist halt recht simpel auch organisiert. Weiß nicht, wie organisiert ihr Follow-up bei euch?
Ja, es ist halt ein ganz klassisches CRM, ne? Du hast dann eine Notification und dann weiß der Vertriebler genau, jetzt rufe ich da halt wieder an. Ne? Und dann hast du halt genau dementsprechend auch vermerkt, worüber habt ihr das letzte Mal unterhalten. Und ich notiere mir dann halt auch ganz gerne, weil es mir auch einfach persönlich interessiert, dann halt auch manchmal einfach so private Dinge wie der Urlaub. So, dann war jetzt ein Neukunde, den wir abgeschlossen haben, da war ich halt auch 1,5 Jahre dran, immer wieder Kontakt gehabt, immer super nett, aber es passte einfach vom Zeitpunkt nicht. So, ja, und dann passte es. Sie war vorhin noch im Urlaub, dann habe ich halt noch ein bisschen über den Urlaub gequatscht, über Österreich, weil ich eh jetzt in Österreich war, so, und dann passt es halt perfekt und dann zack, Kunde geworden, super happy, läuft.
Ja, weil das, was wir nicht, ist eine Variable, die wir nicht beeinflussen können, ist, rufen wir gerade im richtigen Zeitpunkt an. Ich kann ja als Consulting-Unternehmen oder mein Vertriebsmitarbeiter kann einen Freitags anrufen, nee, ist gerade uninteressant, uns geht's gut. Montags kommt der Geschäftsführer in eine Firma, seine 2 Top-Mitarbeiter haben gekündigt und haben beide das Feedback gegeben, ja, die Führung gefällt mir nicht. Ist doch klar, dass montags eine ganz andere Grundlage da ist, wie den Freitag noch. Ja, so, und deswegen ist Follow-up so wichtig, weil vor allen Dingen auch zeitnah, ne? Nicht ein halbes Jahr später, da hatte ich jetzt letzte Woche mit einem Vertriebsmitarbeiter von mir ein Thema, weil der bei 2, 3 Interessenten das Follow-up zu lange gemacht hat, der hatte ein halbes Jahr Zeitraum, hat gesagt, ruf doch in 2 Monaten wieder an, was glaubst du, was sich in 2 Monaten alles verändern kann?
Ja. Ich glaube, die meisten haben einfach Angst. Die haben Angst vor Ablehnung und denken dann, oh, wenn ich da jetzt nach 3 Wochen wieder anrufe, das ist zu früh. Ich warte mal lieber 6 Monate. Aber das ist halt viel zu lange, weil dann verlierst du die Leute. Und am Ende ist es, wie du gesagt hast, ist es halt ja auch ein Zeitpunkt. So, das heißt, am Freitag ist er irgendwie schlecht gelaunt, am Montag ist er super hyped und du rufst dann nach dem Wochenende einfach 3 Tage später an und dann macht er direkt einen Termin mit dir. Und vorher rufen sie ihn nie wieder an.
Und vor allen Dingen kann ich das jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, Follow-up. Follow-up ist ja nicht immer nur der Anruf. Ich kann auch eine E-Mail hinschicken, wo ich einfach mal per E-Mail nachfrage. Hey, wir hatten ja vor 2 Wochen gesprochen wegen dem Angebot. Ist das grundsätzlich noch interessant? Wie sieht's aus? So, dann habe ich ja eine andere Form von Kontaktpunkt als nur den Anruf. Ich kann auch mal einen Brief hinschicken, wo ich irgendwo eine interessante Information mit reinschicke. So, wenn man jetzt so ein Mailing macht, sagen wir mal einmal im Quartal, kann ich einmal mich als Unternehmen vorstellen, ich kann mich als Ansprechpartner vorstellen, ich kann einmal die Vorteile in der Zusammenarbeit vorstellen und die kann ich ja einmal im Quartal an alle Interessenten auch mal rausschicken. So, es gibt die, die es lesen, es gibt die, die es nicht lesen, aber du bist wieder in Erinnerung. Das ist ja auch Follow-up am Ende des Tages. Und wir haben das damals so gemacht, wo wir kein CRM-System hatten, gab ja auch mal die Zeit, da haben wir das einfach nur im Kalender. So, ich plane mir ein, 13. Februar, 9 Uhr, Viertelstunde Termin, also einfach nur für mich der Reminder, Anruf Max Müller GmbH, Ansprechpartner Max Müller, Telefonnummer mit runter und dann vielleicht nochmal ein paar Notizen. Und dann vergesse ich das bis dahin. Am 13. Februar fahre ich aber ins Büro und sehe, ah, Max Müller anrufen. Gucke in die Notizen, ah, der war das, okay. Und dann rufe ich einfach direkt an. Mehr ist es ja nicht. Wenn ich den nicht erreiche, schiebe ich den Termin weiter. Das kann man auch alles ohne CRM-System in einer Excel-Datei oder mit einem Kalender halt lösen. So in der Hausbaufirma, selbst da machen wir Follow-up. Ja? Also in der Hausbaufirma von meiner Frau. Ist ja in der Regel, wenn du jetzt ein Haus kaufen möchtest, dann vergleichst du ein paar Anbieter und entscheidest dich ja irgendwann. Selbst da machen wir Follow-up. Weil es gibt auch manchmal Entscheidungen, die sich ja verändern. Ne? So, die Hausbaufirma verhaut es durch irgendwas, was die meisten halt irgendwie immer falsch machen. So, und plötzlich bist du wieder im Spiel. Aber du wirst ja nicht von alleine ins Spiel kommen. Nur, wenn du den Kontakt hältst. Oder Empfehlung ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, so, ja. Ja, Mensch, wir haben uns entschieden, wir sind eigentlich unzufrieden, aber ich empfehle euch mal weiter. Meine Mutter wollte auch noch mal ein Bungalow bauen für ihre Rente, keine Ahnung, oder zwei Freunde suchen auch noch. Und dem würde ich auf jeden Fall die Firma nicht empfehlen, wo wir gerade gebaut haben. Wir sind voll unzufrieden, wir hätten mit euch bauen, wie auch immer. Selbst da machen wir Follow-up halt, ne?
Ja, super wichtig. Wir haben es auch schon gehabt, dass haben sich irgendwie klassisch irgendwie mehrere Agenturen miteinander verglichen. So, und am Ende war es auch leider Gottes der Preis. Dann haben wir gesagt, ja, hier, wir haben uns jetzt irgendwie für die Agentur entschieden. Und dann habe ich einfach nach einem Monat da wieder angerufen und gesagt so, hey, wie sieht es denn überhaupt aus bei euch jetzt? Wie laufen die Kampagnen? Ja, Calvin, du ahnst es gar nicht. Die waren mit den Preisen gar nicht transparent. Am Ende hat das fast das Doppelte gekostet wie bei euch. Voll der Scheiß, wir sind jetzt hier vor Gericht. Wir machen das doch mit euch.
Genau. Ja. So, nur weil man nochmal nachfasst. Und damals als Vertriebsleiter habe ich im Gesundheitszentrum mit 35 Mitarbeitern einen Vertrieb aufgebaut. Und also Service war der größte Bereich. Dann hatte ich noch 4 Vertriebsmitarbeiter plus Marketing. Und selbst da haben wir aktiv Telefonate. Also wir hatten immer montags 18 bis 20 Uhr und mittwochs 18 bis 20 Uhr, wo wir aktiv unsere Kontakte antelefoniert haben. Wir haben über Marketing-Leads generiert. Wir haben über Innenstadt. Wir hatten ein paar Stände aufgebaut und paar Aktionen geplant, Messe. Wir haben halt über verschiedene Wege Kontakte generiert, die auch teilweise da ein Jahr drin lagen, ohne dass wir die erreicht haben. Und wir haben die halt immer angerufen, plus Follow-up. Selbst da haben wir das gemacht, wo wir in dem Gesundheitszentrum war ein Bereich, zum Beispiel Personal Training, den wir verkauft haben halt, ne? So Fitness, Trainingsplanung im Personal Trainer. Und selbst da haben wir das gemacht, ne? Was keiner in unserer Branche in ganz Deutschland macht halt, ne? Und da haben wir das halt auch strukturiert. Und das ist halt so das, was leider halt wenige machen. Die meisten warten halt ab an ihrem Schreibtisch, bis mal eine Anfrage reinkommt. Und es gibt halt auch Branchen, da ist die Nachfragekurve größer als das Angebot. Das gibt's ja auch. Die ganze Wirtschaft ist ja nicht schlecht. So, es gibt auch Branchen, wo es läuft. Ne? Aber bei den meisten Branchen funktioniert es eben nicht mehr wie früher. So, und da muss man dann halt einfach aktiver werden, die Schlagzahl erhöhen und jetzt vielleicht sukzessive erstmal gucken, wie viel wird gerade gemacht und das einfach verdoppeln. Weil wenn man statistisch betrachtet, ich mache 10 Anrufe, jetzt mache ich 20 am Tag, ja, dann hättest du, wenn man es hochrechnet, einfach gerechnet, doppelten Umsatz. Ja, so, einfach von den Quoten. So, Schlagzahl erhöhen und dann Follow-up. Und das ist einfach schon, das alleine reicht schon als System, um vertrieblich schon mal richtig, richtig wirkungsvoll zu werden. Was würdest du denn sagen, was ist so der dritte große Fehler, den du immer wahrnimmst?
Manuel, gute Frage, aber da fällt mir direkt was ein und das ist, also gerade in der Industrie wird immer viel gedacht, ja, ich muss Marketing machen, aber Marketing ist dann da immer, oder Vertrieb, ja, wir fahren jetzt hier auf 3 Messen und dann machen wir da jetzt richtig Umsatz. So, aber das ist allein aus Marketing-Sicht ein Trugschluss, weil ich muss ja am Ende Relevanz und Sichtbarkeit schaffen. Aber wenn ich diese Sichtbarkeit nur an 3 Terminen im Jahr schaffe, dann bin ich ja bei den ganzen Entscheidern, wo ich vielleicht das ganze Jahr über sichtbar sein könnte, halt nur 3-mal sichtbar. Und das ist, glaube ich, noch so eine Dinge, das Messen, so ein großes Beispiel gerade in der Industrie, einfach so ein Trugschluss sind am Ende und nicht den gewünschten Output bringen, den sie vielleicht noch vor 15, 20 Jahren geliefert haben. Also wie siehst du das?
Ich sehe da 3 Probleme. Das erste Problem ist, wenn wir es auf Vertrauen aufbauen, nur durch einen Kontaktpunkt auf einer Messe, wo ganz, ganz viele Konkurrenten sind, baue ich nicht unbedingt bei dir Vertrauen auf. Der zweite Punkt ist, der richtige Zeitpunkt zu erwischen. So bei 3 Termin im Jahr ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du genau in dem Moment das Problembewusstsein beim Interessenten halt gerade triggerst.
Selbst wenn es 10 Messen sind, ne? Also, ja.
Selbst da hast du nicht immer den richtigen Zeitpunkt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, An sich sind Messen richtig geil, wenn man es gut machen würde. Nur bei den meisten ist wirklich die Messe, ich habe meinen Stand, stelle mich hin und warte, bis irgendwer zu mir kommt, das Gespräch sucht. So, wenn ich gucke, so damals als Vertriebsleiter in einem Gesundheitszentrum, wo wir auf Messe waren, ganz klassische Industrie oder regionale Messe, Industrieunternehmen und allen, die es so regional gibt, die hatten alle ihren Stand, haben alle gewartet. Und wir haben ein Glücksrad aufgebaut, wir haben ein paar Trainingsgeräte, Chipkarten gesteuert, mitgenommen. Wir hatten das Vertriebsteam da und haben allen, ich habe die Vertriebsmitarbeiter für die Messe gebrieft, gesagt, hey, wir stellen uns in den Flur, wir nehmen das Glücksrad als Aufhänger, dass man erstmal Aufmerksamkeit bekommt, damit die Leute zu uns hinkommen. Und dann gehen wir aktiv auf die Menschen zu, verwickeln sie in ein Gespräch, gucken aber, dass wir nicht auf der Messe was verkaufen, sondern wir sammeln die Kontaktdaten und machen schon mal einen Termin für nächste Woche. Auf der Messe einen Termin gemacht, weil Termin gesetzt ist schon mal gesetzt. Verschieben kann man es immer noch. Und wir haben die trotzdem nochmal angerufen, Terminbestätigung gemacht und dann verkauft. Wir hatten, glaube ich, die beste Messe war jetzt nicht im ersten Jahr, zweite oder dritte Jahr, von wo wir die Messestrategie bei uns gemacht haben. Da hatten wir 70 Kontakte auf einer Messe, wovon wir direkt in den 2 Wochen danach 39 neue Kunden gewonnen haben. Weil wir da einfach ein System hinter hatten. Wir haben das von vorne bis hinten durchgeplant, wie wir als Vertriebsteam aktiv auf die Messe, ist ähnlich wie jetzt Punkt 1, Fehler 1 und 2, aktiv auf die Menschen zugehen und dann auch wieder ins Follow-up übertragen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir da ein System hinter haben. Und bei den meisten sehe ich leider, ist eigentlich wie, ob die jetzt auf einer Messe sind oder im Büro sind, kommt das Gleiche raus, die warten halt einfach ab. So in der Hoffnung, so wie Innenstädte. So in deutschen Städten, ich habe ja meinen Laden, versteck mich hinterm Tresen, in der Hoffnung, dass mir mal wer reinstolpert. Anstatt irgendwie mal rauszugehen und die Menschen Aufmerksamkeit zu generieren und die Menschen bei mir in den Laden reinzuholen. Oder auch einen Grund zu geben, zu mir in den Laden reinzukommen. Ne?
100%ig.
Ich find, das ist einfach so das Abwarten halt.
Ja, das ist, keine Ahnung, ob das irgendwie deutsch ist oder so. Also ich habe in Amerika studiert ja auch und da gehst du in eine Shopping-Mall rein, die Leute kommen aus den Läden raus und gehen aktiv auf dich zu. Also mich hat, also ich habe ja mit Kosmetik wirklich 0,0 irgendwas am Hut. Mich hat sogar irgend so eine gut aussehende Italienerin, die aber in Amerika wohnt, dann in ihren Kosmetikladen reingezogen und wollte mir eine Gesichtscreme verkaufen. Ne? Also aktives drauf zugehen, ne? Und das fehlt dann halt wieder, ne?
Letzte Woche war ich auf dem Weg nach Freiburg. Und auf der Hinfahrt nach Freiburg hat mich World Vision angerufen. Ich habe da ein Patenkind in Afrika und wir machen da über die Firma, also ganz, ganz viele Spenden und Hilfsprojekte. Und die haben mich angerufen und haben gefragt, ob ich irgendwas spenden möchte. Selbst die bekommen es hin, den Hörer in Hand zu nehmen und aktiv irgendwo auf die Menschen zuzugehen. Die machen auch Webinare, die veranstalten Webinare, wo die Interessenten einladen. Also selbst die kriegen es hin. Und das finde ich einfach schade. Und deswegen sehe ich halt Messen so kritisch, weil für viele ist es einfach extrem hohe, ja, ein extrem hoher Kostenblock. Und dafür machen sie zu wenig, dass sich das halt auch wirklich rentiert. Weil einfach nur Präsenz zeigen, was viele ja auch mit Messen verwechseln, dafür lohnt es sich nicht. So, wir haben, es war Hannover Messe, Hannover Industriemesse. Jonas und ich sind morgens hingefahren, haben Videos gedreht auf der Hannover Messe und haben dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei Facebook, Instagram auf Messegelände 2 Kilometer Umkreis Werbung geschaltet mit einem kleinen Budget, ich glaube insgesamt für 4 Tage knapp 1.000er. Und wir waren einfach den ganzen Tag bei allen Menschen auf der Hannover Messe auf dem Handybildschirm. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und wir hatten mehr Aufmerksamkeit als diese knapp 3.500 Messestände, die da waren. Außer 1, 2, die es gut gemacht haben, wo wirklich auch Musik war und Bewegung. Die meisten, absolut irrelevant. Aber wir waren den ganzen, was machen denn die Menschen an dem ganzen Tag? Wenn Mittagspause ist, oh, gucke ich mal bei Facebook. Ja? So beim Frühstück, Pipi-Pause, wie auch immer, die sind am Handy. Und wir waren den ganzen Tag auf den Handybildschirm, weil wir fokussiert auf einen kleinen Bereich den ganzen Tag mit Werbebudget das geflutet haben. So. Und das ist wirkungsvoller als die meisten Messestände, weil sie keine Aufmerksamkeit generieren und selbst wenn sie Aufmerksamkeit generieren, da nichts draus machen.
Witzig, dass du sagst, wir haben eine ähnliche Messestrategie für einen Kunden gemacht, Konstab auf der K-Messe und da haben wir zum Beispiel, ich glaube, noch nicht mal 240 Euro ausgegeben, 78.000 Ansichten. Musst du erstmal hinkriegen, das kriegst du mit deinem Stand nicht hin. Und sie haben sogar gesagt, dass auch gewisse Leute durch diese Anzeigen zu ihrem Stand gekommen sind. Aber es geht uns ja noch nicht mal darum, dass die Leute zum Stand kommen, Es geht auch da ja wieder um den Follow-up, also Punkt Nummer zwei. Weil die Leute haben wir dann zum Beispiel gepixelt, getrackt und können denen dann ja wieder Werbeanzeigen ausspielen, sodass wir einfach das ganze Jahr bei denen sichtbar sind, Vertrauen aufbauen.
Das ist ja euer Game dann.
Ja, das ist ja wieder dieses Marketing-Game, einfach alles messbar zu machen. Und das Problem ist halt, dass die meisten Industrieunternehmen noch Messe denken wie vor 50 Jahren gefühlt. Klar, also irgendwie ein
modernes... Präsenz zeigen.
Ja, Präsenz zeigen. Ich stelle da meine Maschine hin, dann habe ich da noch ein paar Banner, dann stelle ich die Vertriebler dahin und dann werden da irgendwie, klar, es gibt auch mal ein paar neuere Banner, es gibt jetzt vielleicht eine LED-Wand oder so, ein großer Fernseher oder irgendwas, Musik, aber am Ende dieses ganze Nachfassen oder jetzt mal auch das Offline und Online miteinander zu kombinieren, das findet ja super wenig statt. Allein mal auch eine Basic-Sache zu machen, die Leute dann wirklich, wie du schon gesagt hast, direkt zu terminieren oder auch mal zu tracken. Ne? Wollen sie mehr Infos, scannen sie hier den QR-Code. Wieder getrackt. Kann ich wieder einen pixeln. Also all diese Kleinigkeiten, die für uns da wirklich so täglich Brot sind, da fragt man sich dann manchmal auf einer Messe so, was macht ihr da? Warum habt ihr überhaupt noch Visitenkarten dabei?
Ja, mit der Ausbaufirma waren wir damals auch auf einer Messe. Das war gerade so der Übergabeprozess. Da habe ich gesagt, so ab jetzt gehen wir nie wieder auf Messen, das Geld können wir uns sparen. Weil entweder mache ich ein Konzept dafür, so damit das auch richtig geil funktioniert, oder wir lassen es. Und dann haben wir es erstmal gelassen, weil wir gesagt haben, okay, es gibt auch noch andere Wege, Kontakte zu generieren, dafür brauchen wir keine Messe. Und wir haben jetzt viel, viel mehr Anfragen über unsere Website, durch Marketingstrategien und allem drum und dran, als damals auf der Messe. Und das Geld haben wir uns gespart. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. 30.000, 40.000 Euro
für so ein Messewochenende. Wir haben letztens mit einem Unternehmen gesprochen, die geben eine Viertelmillion pro Jahr, geben die Messen aus.
Ja, überleg mal, ne?
Ja.
Und das lohnt sich halt einfach nicht, ne?
Krass ist, ich habe letztens mit einem Geschäftsführer gesprochen, der meinte so, ja, Grüßmeier, Messe, erstens weniger Messebesucher, gibt es ja Statistiken drüber. So,
kommt auch,
das,
na, ja.
Kommt dazu. Also das heißt, ich muss einfach aus den Kontakten, die da sind, viel mehr rausholen. Zweitens, die Stände werden immer teurer, aber sie werden nicht größer. Das heißt, die Stände werden eher kleiner, aber du zahlst den gleichen Preis oder im Vergleich zu früher einen höheren Preis. So, am Ende hast du da deinen kleinen Stand, bist da von vielen tausend Unternehmen halt irgendwie und mit wie vielen Leuten sprichst du halt am Ende. Selbst wenn es 100 Leute wären, im Vergleich zu unserem Kunden, der 78.000 Ansichten erzählt hat und danach das ganze Jahr bei den Leuten sichtbar ist, für 237 Euro waren es jetzt am Ende. No brainer.
An sich finde ich Messen geil, um das vielleicht auch mal da abzuschließen. Wenn man ein richtig ausgeklügeltes System draus macht und danach wirklich auch viel verkauft durch die Messe. Ja? Nicht trotz der Messe, sondern durch die Messe. Dann kann man wirklich was draus machen. So, wir haben genug Messen im Leben gemacht, die sich absolut gelohnt haben. Man muss es halt gut ausarbeiten.
Jetzt bist du, Manuel, ja schon irgendwie seit über 13 Jahren dabei. Wie nimmst du das denn jetzt so in der Führungswelt wahr? Sei es jetzt Vertrieb, Geschäftsführung, gab es da jetzt irgendeinen Wandel? Weil die Zeit hat sich jetzt ja gerade rasant gewandelt. Also sei es im Marketing und Vertrieb, wie nimmst du das so in der Führung wahr?
Ich glaube, der zentrale Punkt in der Führung ist, dass, sag mal, in der früheren Welt, sagen wir mal vor Corona, da wurden Vertriebsmitarbeiter eingestellt, so richtige Lichtgestalten, die konnten alles. Die konnten reden, die konnten Abschlüsse erzielen, den Sack zumachen, die konnten aber auch mal die Klappe halten, die konnten nachfassen. Das waren charismatische Persönlichkeiten. Und die wurden eingestellt, weil das Vertriebskonzept basierte darauf, ich stell dich ein, kümmere dich drum. Das heißt, es gab ja kein System, keine einheitliche Struktur, wo alle sich dran gehalten haben, sondern man hat die Vertriebler drauf losgelassen. Und die haben sich selber organisiert, selber drum gekümmert und selber Vertrieb gemacht. Jeder auf seine Art und Weise. Und ich glaube, der große Change, weshalb das Konzept an sich nicht mehr funktioniert, ist, dass es heute nicht mehr auf die Einzelperson ankommt, sondern auf das System. Ja, dass das halt einheitlich ist. Dass wenn ich ein Vertriebsteam begleite, dass alle eine ähnliche Herangehensweise haben. So, wie mache ich ein Erstgespräch? Wie mache ich ein Zweitgespräch? Wie mache ich dann ein Angebot? Wie betreibe ich Follow-up? Wie nutze ich das CRM-System? Wie machen wir Gesprächsnotizen? Wann schicke ich ein Mailing raus? Wann schicke ich mal einen Brief raus? Weil heutzutage kommt es nicht mehr auf die einzelnen Spieler an. Du brauchst nicht 11 gute Einzelspieler, du brauchst die beste 11. Und das ist im Vertrieb halt auch das Thema halt, ne? Weil ich glaube, der Vertrieb lebt heutzutage von der Schnelllebigkeit, dass man Informationen ganz, ganz schnell miteinander austauscht. Auch die Meeting-Frequenz gehört halt auch dazu. Das ist auch ein Riesenwandel im Bereich Führung. Früher hat man sich einmal im Halbjahr zum Vertriebsmeeting getroffen. Das hat ja auch gereicht, weil hier jeder für sich. Und dann war man auch mal wieder froh, die Kollegen zu sehen, weil man ja in Deutschland verteilt war. Heutzutage lebt es auch wieder davon, dass man sich wöchentlich austauscht und bespricht, okay, welche Frage hat funktioniert im Verkaufsgespräch? Welche Zielgruppe, welche Branche, welches Segment hat gut funktioniert bei mir? Welche Abschlusstechnik, welche Einwände kamen im Gespräch vor? Und wie seid ihr damit umgegangen? Welche neuen Kontakte habe ich generiert? Und so weiter und so fort. Das heißt, es lebt vom Informationsaustausch und dafür braucht man einfach eine höhere Frequenz in Meetings. Und du suchst halt auch nicht mehr diese Lichtgestalten, die alles können, sondern vor allen Dingen Menschen, die motiviert sind, das System umzusetzen. Na, nochmal, du brauchst nicht die 11 besten Einzelspieler, du brauchst im Vertrieb die beste 11 und die beste 11 braucht, wie beim Fußball halt, ne? Die braucht eine gute Taktik, die braucht auch ein gutes Zusammenspiel untereinander, ein gutes Coaching, ein gutes Feedbacksystem untereinander, eine gute Zielsetzung vor allen Dingen auch, dass alle fokussiert arbeiten und dann funktioniert es. Das war ein großer Change, ne?
Ja, glaube ich. Stelle ich mir auch schwierig vor, ne? Weil gerade wenn du so viele Einzelkämpfer hast, du kannst ja auch schwierig finden, weil jeder macht es halt irgendwie anders und du kannst es auch null nachhalten. Ne? Also jetzt mal herauszufinden, ich habe kein System, der eine macht so, der andere macht so, was funktioniert jetzt wirklich im Markt, was funktioniert nicht. Wenn ich es aber einheitlich habe und ich habe zum Beispiel neue Mitarbeiter onboardet und ich habe ein strukturiertes Onboarding, dann weiß er genau, wie ich vorzugehen habe anhand von Skripten und ich weiß auch genau, wo bricht es zum Beispiel bei dem Vertriebler, weil er halt ein Skript hat, wenn er es halt irgendwie macht. Und ich jetzt nicht den Call aufgezeichnet habe, dann kann ich am Ende ja gar nicht ihn irgendwie weiterentwickeln. Dann heißt es immer, ja, dann taugt nichts. Nächster. Dann kommt der Nächste und da passiert wieder genau das Gleiche. Und dann habe ich immer wieder neue Vertriebler irgendwie ongeboardet, steckt da extrem viel Zeit und Geld rein und am Ende bringt es nichts. Und das ist genau das Gleiche, wie wir es ja auch im Marketing sehen, ist halt eine gewisse Messbarkeit hinzukriegen, auch dann genau zu tracken, wo bricht es ins Skript, wie viele Wählversuche macht er, wie oft wird er vom Gatekeeper zum Beispiel an den Entscheider durchgestellt, wie viele Termine legt er dann dadurch, wie ist dann die No-Show-Rate, wie ist die No-Show-Rate zum zweiten Gespräch, wo bricht es in dem Gespräch, also wirklich alles messbar zu machen und halt, wie du schon gesagt hast, wie einen Prozess zu haben, der halt irgendwie stringent ist und wo das Unternehmen auch genau weiß, das ist der Vertriebsprozess, da hast du dich dran zu halten und so läuft es halt ab.
Ich glaube aber, dass wenn man das nochmal runterbricht, das Problem hinter dem Problem, weshalb sich das gewandelt hat. Früher war die Angebotskurve kleiner als die Nachfrage. Also es gab mehr Nachfrage, wenig Angebot. So, das heißt, die Unternehmen waren meistens überlastet. Als Geschäftsführer habe ich gesagt, hey, ich stelle euch ein, kümmert euch drum, macht viele Abschlüsse. Und die Vertriebler hatten so viele Anfragen, dass die auch gar kein System brauchten, sondern froh waren, das abzuarbeiten. Und das ist ja auch, das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? So bei meinem Schwiegervater auch, der hat 3 Verkäufer eingestellt. Da war so viel Nachfrage, dass die alle irgendwie rumgemauschelt ihr System hatten, um die Anfragen halt abzuschließen halt, ne? Weil es einfach so viel war und man irgendwie Herr darüber werden musste. Heutzutage hat sich das ja wieder gewandelt, dass wir ja aktiver werden müssen. Und wenn man aktiv in den Markt geht, das ist keine Ahnung, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen möchte und ich lege den Nagel quer an die Wand und versuche den in die Wand zu hauen, dann wird es schwierig, ne? Weil es eine sehr, sehr breite Fläche ist, die ich versuche in die Wand zu hauen. Wenn ich den Nagel aber mit der Spitze auf die Wand haue und dann mit dem Hammer drauf schlage, dann geht der Nagel durch die Wand. Und das macht Vertrieb heutzutage aus, dass ich diese ganze Energie, und Energie ist ja Anzahl der Vertriebler, mal Arbeitszeit, mal Fokus, mal Zielsetzung sozusagen, mal System. Wenn ich das bündel auf einzelne Branchen, auf einzelne Marktgebiete, habe ich eine viel, viel stärkere Durchdringung in dieser Zielgruppe, in dieser Interessentengruppe. Und das macht Vertrieb heutzutage aus, dass ich die Energien fokussiere und bündel. Warum? Weil ich ja irgendwie aktiv werden muss. Ja? Nur wenn ich irgendwie alles für alle mache und irgendwie ganz breitflächig irgendwie mal alle irgendwo kontaktiere, ist das ein Streuverlust. Und das können wir uns heute in vielen Branchen einfach nicht mehr leisten. Weshalb die Tendenz wieder da hingeht in der Führung, in der Systematisierung, den Fokus zu wahren, auch in der Positionierung des Unternehmens, dass man sich wieder als Spezialist auch bewirbt oder halt nach außen vermarktet, um einfach Energien zu bündeln. Wie gesagt, früher absolut legitim, wie es früher war, nur man muss es halt auch mal erkennen. Das ist ja der wichtige Punkt, ja? Dass wir einfach nicht mehr das Jahr 2000 haben oder 1980, sondern ja, 2025, 2026. Die Welt hat sich verändert, Vertrieb hat sich verändert, wir müssen aktiv werden. Und so hat sich die Führung halt auch gewandelt. Ich kann nicht so führen wie früher. So, wir hatten jetzt einen Kunden, der alte Vertriebsleiter, den wir jetzt halt auch langsam in die Rente verabschieden, der hat halt auch die Strategie mitgegeben an das ganze Vertriebsteam. Im nächsten Jahr müsst ihr mehr Kilometer machen. Ihr müsst 3 Unternehmen am Tag anfahren, eure Visitenkarte abgeben und dann melden sich die Interessenten schon. So ein Schwachsinn. Also wenn das die Vertriebsstrategie ist, ja, dann gute Nacht. Das Unternehmen wird sowas von in die Insolvenz fahren. Jetzt wussten wir das schon, haben 1,5 Jahre vor das Ganze vorbereitet, dass der Nachfolger den Vertrieb übernimmt, dass das alles jetzt nicht über den neuen alten Vertriebsleiter läuft, damit er nichts mehr zu sagen hat und das Vertriebsteam einfach auch gescheit arbeitet. So, das war nämlich auch so eine Systematisierung, was wir jetzt in den ganzen Fehlern drin hatten. Das haben die Firma natürlich auch gemacht und das haben wir halt umgestellt, deswegen läuft es jetzt. Aber diese alten Strategien, Die sind ja gut gemeint, ja? Aber es funktioniert halt nicht.
Das ist ja eigentlich eine Anekdote von einem Kunden von uns, der Geschäftsführer, der ist immer so ein Doing immer so. Ja, Leute, ich zeig euch, wie Vertrieb geht. Ich fahre zum Kunden hin, dann spreche ich mit dem oder wird der Kunde. Und der Geschäftsführer kriegt es halt auch immer hin. Aber wenn er das dann seinen Jungs weitergibt, weil es ja auch jeder anders macht, so kriegen sie es natürlich nicht hin. So, ne? Also es ist echt spannend zu sehen.
Ja, und der Geschäftsführer weiß, das ist jetzt wieder ein Problem. Der Geschäftsführer weiß nicht, warum es funktioniert. Und deswegen ist es halt auch nicht duplizierbar auf die Vertriebsmitarbeiter. Und ich meine, wenn der Geschäftsführer Bock hat, 60 Stunden die Woche zu arbeiten, kann er ja machen. Aber in der Regel versuchst du ja ein System aufzubauen, wo das auf mehrere Schultern verteilt wird und nicht Abhängigkeit.
Ja, und auch etwas Effizienteres. Ne? Also klar kannst du irgendwie durch ganz Deutschland fahren und Sprit verblasen und irgendwo anklopfen, deine Visitenkarte da lassen, aber dann kannst du auch einfach den Hörer in der Hand nehmen und 150 Hörversuche machen. Das ist deutlich effizienter. Du machst dann Termine, die online stattfinden, weil am Ende kann ja auch sein, dann hast du jetzt, keine Ahnung, ein Unternehmen sitzt in München und dann hast du jetzt einen Termin in Hamburg und dann fährst du hin und hat er es einfach vercheckt. Oder hat einen Zahnarzttermin und dann kommt er halt nicht und dann sitzt du da und dann sagt der Sekretärin, ach so, nee, der ist gerade beim Zahnarzt. Ach so, morgen ist er auf der Messe.
Dann haben die ja wenigstens einen Termin. Das Problem bei den meisten Strategien ist ja, die fahren von München nach Hamburg, geben die Visitenkarte ab, fahren von Hamburg nach München zurück in der Hoffnung, dass das Unternehmen, der Geschäftsführer in Hamburg, sich dann meldet. Also.
Ja, ja schon. Ja, einfach eine andere Zeit jetzt. Ja. Muss man einfach anders machen. Ja. Ja, Manuel, dann haben wir schon unseren letzten Punkt für heute. Punkt Nummer 5. Darfst du gerne einsteigen.
Ja, Gesprächsführung ist aus meiner Perspektive auch noch ein ganz, wenn wir schon über System sprechen, auch ein Punkt, der fehlt, weil ja jeder so sein eigenes System hat und jeder rummauschelt, wie er möchte. Und wenn man das halt wieder systematisiert, um wirklich halt auch Energien zu bündeln, sehe ich halt auch häufig, dass im Vertrieb eine Anfrage reinkommt und Vertrieb basiert darauf, ein Angebot zu schreiben und rauszuschicken. Und dann wartet man wieder ab, bis ob das Angebot angenommen wird oder nicht. Und das hat ja nichts mit Vertrieb zu tun, wenn ich ein Angebot kalkuliere und einfach nur Zahlen rausschicke. So, Vertrieb, also das ist ja einfach nur, wie kann man das nennen, Kalkulation. Ne? Das ist ja, das hat nichts mit Vertrieb zu tun. Vertrieb hat etwas damit zu tun, wenn eine Anfrage reinkommt, Hörer in die Hand nehmen, Interessenten anrufen, Termin machen und dabei ist egal, ob du jetzt mit einem Interessenten, mit dem ihr noch nicht zusammenarbeitet oder mit einem Bestandskunden, gleiche Prinzip, du machst einen Termin, halbe Stunde, Stunde, machst erstmal eine Bedarfsanalyse, stellst ganz, ganz viele Fragen, um erstmal rauszufinden, okay, was möchte der Kunde, was erwartet oder der Interessent, was erwartet der Interessent, was ist ihm wichtig, was ist ihm nicht so wichtig, hat er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, hat er schon mal irgendwo gute Erfahrungen mitgemacht, gibt es darüber hinaus noch Punkte, die ich mit anbieten und mit verkaufen kann, ja, was erwartet er von der Zusammenarbeit, ganz, ganz viele Fragen in der Bedarfsanalyse und dann habe ich eine Ausgangslage, Zielsetzung, Problemstellung. Und dann kann ich, selbst wenn ich Zahnriemen verkaufe oder sonst irgendwas, würde ich das exakt genauso machen, weil dann hat man eine Grundlage, wenn man jetzt ein Angebot rausschickt, ist es nicht eine nackte Zahl, die miteinander verglichen wird. Weil das ist bei vielen Unternehmen das Problem heutzutage, dass es nur um den Preis geht. Du musst einen Rahmen drumherum schaffen, wo der Interessent versteht oder der Kunde, okay, ich habe hier zwar eine Zahl, die ist ein bisschen höher als bei der Konkurrenz, aber hier habe ich ein besseres Gefühl. Und am Ende des Tages kaufen Menschen, wenn man jetzt 10 Verkaufsgespräche hat, der größte Teil kauft wegen dem Gefühl und eben nicht wegen dem Preis, wenn man es gut macht. So, und deswegen braucht man halt eine Gesprächsführung. Im besten Fall hat man mehrere Gespräche aufeinander aufbauend. Erstmal ein Kennenlerngespräch, wo man erstmal ein paar Infos mitgibt. 5 bis 10 Minuten reichen da. Dann ein ausführlicheres Gespräch, wo man auch mal in eine Bedarfsanalyse reingeht. Dazu kann man in die Bedarfsanalyse auch wieder was ganz Gutes mit reinpacken. Und zwar die Einwandbehandlung. Ja, das heißt, wenn man mal auf Widerstand stößt, ja, ich muss noch mal überlegen, Rücksprache halten, ich muss noch ein paar Angebote vergleichen, dass man nicht sagt, okay, dann machen Sie das, sondern dass man damit halt auch aktiv umgeht und halt auch mal ein bisschen argumentiert und mit dem Gegenüber spricht, ist das wirklich ein Einwand oder ist das nur eine Ausrede? Das kann man mit einbauen. Dann aber auch eine Positionierung von euch als Unternehmen, wo ich mit meinem Vertriebsteam meine Checkliste erarbeite mit Vorteilen und Nutzenargumenten, weil die meisten sagen dann, ich habe eine gute Qualität. Ja, aber was heißt gute Qualität? Das habe ich mit dem Kunden nämlich jetzt letztens rausgearbeitet. Die haben nämlich auch gesagt, ja, wir haben eine gute Qualität. Ja, was heißt das denn? Ja, gute Frage. Mache ich mir mal Gedanken. Beim nächsten Gespräch kam dann, ja, wir haben wenig Rücklaufquote und wenig Fehlerquote. Ja, okay, aber was heißt das denn? Ja, gute Frage. Dann haben wir uns ausführlich darüber gesprochen und dann haben die mir gesagt, dass die in den letzten 5 Jahren, in diesem Jahrzehnt, über 1,2 Millionen Teile produziert haben und von 1,2 Millionen Teilen nur 5 Teile einen Fehler hatten. Ich habe gesagt, ja, dann sagt das doch und nicht, wir haben eine gute Qualität, sondern wir legen hohen Wert auf Liefertreue, wir legen hohen Wert darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind und übrigens bla 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 bla.
Das ist typisch, dass wir auch unseren Kunden immer im Marketing erzählen. Man muss halt einfach möglichst spezifisch kommunizieren. Egal, ob das im Recruiting ist oder in der Neukundengewinnung. Ich habe heute auch noch mit einem Unternehmen gesprochen. Da meinte ich so, ja, sind wir mal ganz ehrlich, gucken wir mal Ihre Webseite an und jetzt hunderte andere Industrieunternehmen, da steht überall drauf, alles aus einer Hand, tolle Termintreue, also all diese ganzen Floskeln, wo halt keiner was mit anfangen kann und dann kannst du dich auch nicht differenzieren. Und deshalb wird am Ende auch nur über den Preis verglichen, weil du es halt nicht kannst. Dann haben die drei Geschäftsführer gefragt, die Gesellschafter, so Leute, was macht ihr denn anders? Ja, die Zuverlässigkeit, die ist schon extrem hoch. Ich sag so, was heißt denn Zuverlässigkeit, Leute? Das steht doch auf allen anderen Webseiten auch. Ja, also bei uns ist Zuverlässigkeit, also wenn sonntags bei mir, ich bin immer erreichbar, wenn mich einer sonntags anruft und sitzt da am Kaffeetisch und die Anlage ist ausgefallen, so dann gehe ich halt per Fernwartung mit meinem Laptop rein und sorge dafür, dass der Roboter wieder läuft.
Ja.
So, ja, geil.
Dann sag das doch
halt. Ja, genau.
So, und dazu, jetzt können wir nochmal einen vierten Punkt ergänzen und überleg mal, das sind alles PDF-Dateien, die man mit dem Vertriebsteam einmal erstellt, aufschreibt, welche Fragen könnte ich in einem Gespräch stellen, um das Gespräch zu steuern, wer fragt, der führt und Interessenten und Kunden müssen wir führen. Da kann ich eine Datei machen mit den häufigsten Einwänden, wie gehen wir damit um. Da kann ich eine Datei machen mit Vorteil Nutzen, ja, auch vielleicht ein bisschen branchenspezifisch, weil manche Branchen brauchen andere Vorteile als die andere, aber immer mit einem Nutzen verknüpft. Ne? So, ich sage einen Vorteil, was kann man als Vorteil machen? Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben moderne Anlagen, ja? Moderne Fertigungsanlagen. Das bedeutet für Sie immer dieses Verknüpfungswort, dass man da halt auch Vorteil und Nutzen miteinander verknüpft. Dann gibt es eine Datei, zum Beispiel dann auch mit Kundenbeispielen drin für verschiedene Branchen. Mit welchen Kunden arbeiten wir zusammen? Weil ich kann ja viel behaupten, aber das habe nicht ich gesagt, sondern Kunde XY. So, überzeugen nennt sich das Ganze.
Ja, es reicht ja schon, allein spezifisch zu sein. Das ist ja genau wie im Recruiting. So, jeder schreibt ja faire Vergütung. Wertschätzung wird bei uns groß geschrieben. Flache Hierarchien.
Ja.
Ganz toll, ganz toll.
Das sind die Kalendersprüche, die stehen überall. Ne?
Und anstatt mal zu schreiben, ja, Wertschätzung heißt bei uns, dass der Geschäftsführer jeden Tag in die Produktion geht und dadurch wurde im letzten Jahr irgendwie eine Fußballmannschaft in der Produktion ins Leben gerufen und es wird irgendwie auf die Bedürfnisse eingegangen, ist halt viel geiler. Oder dein Job ist sicher. Ja. Mal zu schreiben, ja, unser Unternehmen gibt seit 1960, wir sind stetig gewachsen, hatten noch nie Kurzarbeit und genau deshalb ist dein Job sicher.
Das ist eine andere Argumentation. Und jetzt schau mal, jetzt haben wir ja schon eine Art System, ne? Wenn ich jetzt dem Vertriebsteam vorgebe, es kommt eine Anfrage rein oder du sorgst für eine Anfrage, indem du irgendwo anrufst und einen Kontakt herstellst, ne? So, ich bin Manuel Weber von der Firma XY, ist das grundsätzlich interessant für Sie? Jo, ist interessant. Und es ist egal, ob eine Anfrage reinkommt oder ich eine Anfrage generiere, alle haben den Auftrag, 5 bis 10 Minuten Kennenlerngespräch zu führen, wo man sich als Unternehmen vorstellt, ein paar Fragen schon mal stellt. Wenn das interessant für das Gegenüber ist, egal ob Kunde oder Interessent, okay, wir machen nochmal ein ausführliches Beratungsgespräch. Und jetzt gehen alle Vertriebler mit der gleichen Bewaffnung in das Gespräch. Ich habe Fragenkatalog, ich habe eine Einwandbehandlung, ich habe eine Argumentation, Vorteilliste, ich habe ein paar Kundenbeispiele, die ich erzählen kann. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Preis, sondern um das Drumherum. Ja, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und den Rahmen muss ich kreieren. Der passiert nicht von alleine. Und das ist dann halt eine sehr, sehr gute Gesprächsführung und auch eine sehr, sehr gute Teamführung. Und das macht viel aus. Schau mal, wenn du zu einem Arzt gehst. So, ich komme ja aus dem Gesundheitsmanagement. Wenn man zu einem Arzt geht und der Arzt sagt, ja, was ist denn los? Ah, meine Schulter tut weh. Alles klar, hier geh zur Apotheke, bekommst du ein Medikament. Dann hast du ja auch das Gefühl, ja, weißt du jetzt, was wirklich los ist? Irgendwie fühlt sich das komisch an, ne? Wenn der Arzt jetzt aber erstmal ein paar Fragen stellt, ja, und dich wirklich auch mal so 10, 20 Minuten Zeit nimmt, was heutzutage utopisch ist, wir kennen ja das Gesundheitssystem, aber was ja gut wäre, der stellt viele Fragen und interessiert sich für dich und auch dieses Große und Ganze zu verstehen. Und sagt dann, okay, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich entwickle ein Konzept und man macht vielleicht nochmal einen zweiten Termin und dann stellt er dir ein Konzept vor, welche Medikamente, was du machen sollst, damit es deiner Schulter wieder besser geht. Da hast du ja viel, viel mehr Vertrauen. Vor allen Dingen ist das der Unterschied zwischen billig und Experte. Und Experten können höhere Preise wieder durchsetzen und werden nicht verglichen.
Und haben höhere Marge automatisch.
Und so kann man das halt strukturieren und führen, dass dann Schuh draus wird. Aber jetzt waren wir ja nochmal ein ganz wichtiger Unterbau. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal so einen guten Gedanken mitgeben. Ein Unterbau war ja dieser Unterschied zwischen, okay, billig, ich gehe auf Masse und ich positioniere mich als Experte. Weil das ist ja so, diese Lücke, die geht immer weiter auseinander. Die Mitte stirbt aus, die alles für alle machen und nichts richtig. Ja, was ist denn so deine Perspektive, deine Meinung dazu? Wie nimmst du das denn wahr aus Marketersicht?
Am Ende ist es aus Marketing-Sicht immer so ein Punkt der Positionierung, ne? Weil wenn ich immer alles für alle mache, dann bin ich halt einfach, kann ich ja auch nur generisch erstens kommunizieren und mich gar nicht als Experte im Markt darstellen. Das heißt, ich bin super vergleichbar und am Ende, wenn ich halt ein Angebot rausschicke, egal wie viel Mühe ich mir mache, ich werde dann einfach verglichen. Ne? So, wenn ich mich aber als Experte positioniere und ich bin genau in der Nische zum Beispiel der Experte und habe die und die Erfahrung und das spezielle Fachwissen, whatever it is, kann ich auch dementsprechend ganz andere Fachkenntnis abrufen. Und wenn ich dann halt in ein Gespräch rangehe, werde ich ganz anders wahrgenommen. Und dann mit den richtigen Strukturen, wie du es gesagt hast, Gesprächsführung, ne, die richtigen Fragen, Einwände vorbereitet. Ich habe genau die Case Studies, also die Fallstudien aus der Branche und kann schwarz auf weiß nachweisen, ähnlich wie wir das ja auch machen. Wir zeigen ganz konkret in unseren Strategiegesprächen, der und der Kunde, genau gleiche Branche, sitzt sogar in der Nähe, haben wir das und das geschafft. Sei es mit Recruiting und Neukundengewinnung, so funktioniert bei Ihnen auch, let's go.
Das ist Expertenstatus halt, ne? Und dann geht es auch wieder weniger um den Preis, weil du Vertrauen kaufst. Bei Experten kauft man Vertrauen, bei Billiganbietern kauft man den Preis. Und diese Differenzierung muss man halt einfach verstehen und sich entscheiden, in welche Richtung will ich mich eigentlich entwickeln. Klar, als Experte muss ich halt außergewöhnlichen Service, außergewöhnliche Dienstleistung, außergewöhnlichen Rahmen drumherum. Produkte sind irgendwo in Deutschland überall qualitativ ähnlich, aber ich muss einen außergewöhnlichen Rahmen drumherum kreieren halt, ne? Weil billig brauche ich einfach nur den günstigsten Preis. Serienfertigung, let's go, Kostenoptimierung, fertig. Ich glaube, wenn man das mal so zusammenfasst, ich kann alle mittelständischen Unternehmen verstehen, die irgendwie zwischen den Stühlen stehen, weil ich selber auch bei hunderten nachfolgenden Geschäftsführern und den Unternehmen halt live erlebt habe. Ich glaube, dass man es aber irgendwann mal verstehen muss. Weil Evolution sagt uns, nicht der Stärkste setzt sich durch, sondern der, der sich am besten anpassen kann. Und wir haben nicht mehr das Jahr 2000 oder 1980, wir sind im Jahr 2025, 2026 und wir müssen uns halt anpassen. Wir müssen die Marktsituation beobachten und gucken, welche Schlüsse ziehen wir daraus. Und ich glaube, das, was wir die letzten Minuten mitgegeben haben, das ist eine Blaupause, die funktioniert hervorragend. Wenn man sich wirklich sukzessive dran setzt und nicht, ich sag mal, mit diesen Ego-Problemen da sitzt, wir sind die Besten. Hey, ich habe Google Alert drin und Google Alert mit dem Tag Insolvenz. Ich bekomme jeden Tag hunderte E-Mails, beziehungsweise mittlerweile eine E-Mail mit einer Zusammenfassung aus hunderten Berichten, wie viele Unternehmen insolvent gehen jeden Tag. Und das Problem ist, diese ganzen Unternehmen, die Geschäftsführung hat jahrelang gesagt, wir sind so gut, uns passiert sowas nicht. Und genau das sind nämlich die, die sich nicht anpassen, die sich nicht weiterentwickeln, die nichts verändern und deswegen am Ende des Tages, und das finde ich immer schade, Menschen ihre Existenz verlieren, ihren Arbeitsplatz verlieren, irgendwo anders hingehen müssen, weil die Geschäftsführung, die Vertriebsleitung sich nicht anpasst. Und das finde ich schade. Die, die sich aber anpassen, denen geht es richtig gut, die haben weniger Stress und eine Aufwärtsspirale. Und es steht und fällt damit, ob ich etwas ändere, ob ich vielleicht mal Unterstützung auch mit dazu nehme, Input von außen, Lead-Generierung, Marketing oder halt eine Strukturierung in der Führung, in der Organisation dahinter. Und damit steht und fällt, finde ich, alles. Das, was wir ja anbieten, ist ja eine kostenlose Marketingberatung, dass man sich erstmal zusammensetzt, das Marketing analysiert, kostenfrei. Genauso machen wir das im Vertrieb. Dann geben wir schon mal Empfehlungen mit und dann können Sie halt entscheiden, möchten Sie das alleine umsetzen oder mit uns. Aber so haben Sie auf jeden Fall schon mal ein ehrliches 1:1 Feedback auf Ihre Firma, auf Ihre Branche, auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Und das ist halt immer eine sehr, sehr sinnvolle Sache, wenn ich so das Feedback aus den ganzen Gesprächen bei uns immer mitnehme. Alleine das mal ein ehrliches Feedback zu bekommen und nicht ein Verkäufer-Feedback, ist schon mal Gold wert.
Ja, einfach zu verstehen, wo sind gerade die Bottlenecks, die Engpässe, wo kann man da vielleicht auch ansetzen, hilft ja den meisten dann schon mal weiter, irgendwie eine Richtung zu finden.
Genau, dann passt.
Planbares Wachstum mit Indomera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.